Und es ist letztendlich ganz selten, dass man so jemand wie Eva Erben in Deutschland hat, vor allem da hat, und dass auch noch die Bereitschaft da ist, dass sie ihre Geschichte erzählt. Wir waren jetzt eine Woche lang mit ihr unterwegs in Schulen und sie war bei uns zu Hause immer wieder. Und wir haben sie kennengelernt als eine Dame, die ein Leuchtfeuer der Menschlichkeit ist. Und man würde es ihr nie glauben, dass sie den Holocaust überlebt hat, was sie aus ihrem Leben gemacht hat und was von ihr an Lebensfreude ausgeht, ist unglaublich. Und gebt doch mal Eva Erben einen richtig netten Applaus. Das Licht stört dich?
Ja, schrecklich. So beleuchtet, also zu viel, nicht? Je weniger man von alten Frauleuten sieht, desto besser.
Aber Eva, du siehst sehr gut aus und ich kann mich gut beleuchten.
Ich kann mich nicht beschweren, ich bin grateful, wie sagen, aber trotzdem ein bisschen weniger.
Gut, wir arbeiten dran.
Ja, gut, danke.
Eva, wie ist es für dich, als eine Person, die von Deutschen, die Deutschen haben deine ganze Familie ausgerottet, wie ist es für dich heute, hier in Deutschland zu sitzen?
Sehr schön. Ich muss sagen, das fragen immer die Kinder in der Schule, können sie zu uns kommen, sind sie nicht böse auf uns? Ja, und ich sage, ihr seid doch überhaupt nicht schuld, ihr habt gar nichts damit zu tun. Ich komme zu euch, um es euch zu erzählen, weil jedes Land, jeder Mensch soll wissen, wo seine Roots, von wo er gekommen ist und was passieren kann, wenn man sich eben, ihr sollt wissen, was war. Und Acht geben, es soll nie wieder passieren. Ihr sollt euch für Politik ein bisschen entscheiden. Und vielleicht werdet ihr irgendwann im Leben irgendein politisches Sagen zu haben. Erinnert euch, dass es geht nicht so. Heutzutage Politiker haben fast keine Kinder. Frau Merkel hat keine Kinder. Der französische Politiker hat keine Kinder. Leute, was keine Kinder haben, sehen die Zukunft anders. Man denkt anders, wenn man Kinder hat, und man ist politically korrekt, wenn man eben keine Kinder hat. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, in Israel, was Israel von Asche aufgebaut haben. Ich bin als 18-Jährige nach Israel gekommen und wir alle, ich spreche nicht über mich, ich spreche über eine ganze Generation. Wir haben 40 Jahre fast nicht über Holocaust gesprochen, weil man hat gearbeitet, man hat die Wüste bewässert, man hatte Kinder, nicht so wie heute, dass man eben keine Kinder hat. Wir haben mindestens 3 Kinder und wir wollen ein normales Leben. Und wir haben Nachbarn, welche uns nicht so befreundet sind. Und wir müssen uns irgendwie wehren. Das ist doch nicht normal. Diesen Sommer sind 270 Raketen über Aschkelon geflogen. Also welches Land möchte sich so etwas bieten lassen? Und im Moment, wo sich Israel wehrt und etwas macht, da sagt man immer zuerst, Israel hat das und das gemacht und so viele Leute umgebracht. Warum hat sich Israel gewehrt? Darüber schweigt man sich aus. Und auch, dass Israel am Anfang sagt, geht weg von in Gaza, man lässt Flugblätter, geht weg von diesem und diesem Platz, weil wir werden es bombardieren. Von dort sind die Raketen auf Israel gekommen. Hamas erlaubt nicht, den Leuten wegzugehen. Es zwingt sie, die Leute dort zu bleiben, die Kinder und die Frauen, sie bezahlen ihnen auch als lebendige Wand. Wenn sie weggehen, werden sie auch erschossen. Also es ist egal, ob sie so oder so sterben.
Eva.
Und das weiß niemand. Ja, das ist nicht das soll ich nicht erzählen.
Doch, doch, doch. Ich muss dazu sagen, sie wohnt seit ziemlich am Anfang in Aschkelon.
Von 21 leben wir in Aschkelon.
Das ist nicht weit weg vom Gazastreifen, ein paar Kilometer weg. Und wenn da eine Rakete abgeschossen wird, wie viele Sekunden habt ihr Zeit, um irgendwo in den Bunker zu kommen? Ich glaube 15 Sekunden, wenn die Sirenen läuten dann bei euch.
Und die Kinder gehen nicht in die Schule. Und es ist unangenehm, auch wenn wir, keine Angst und man ist nicht hysterisch, man nimmt das so irgendwie. Wir vertrauen auf unsere Soldaten und auf unsere Leute. Wir haben doch einen, wie sagt man das Deutsch?
Iron Dome.
Einen Dome, ja. Und das ist wunderbar zu sehen, wie die Raketen in der Luft zu platzen. Aber es ist wirklich nicht angenehm.
Du warst 9 oder 10 Jahre alt, bist aufgewachsen in Prag, hast eine tolle Kindheit
gehabt.
Ja,
ich gehe zurück, ich gehe in die Vergangenheit.
Und wie war es für dich, als du in deiner Lieblings-Eisdiele ein Schild gesehen hast, plötzlich für Hunde und Juden verboten?
Ja, ich bin 1930 geboren in der Tschechoslowakei. Mein Vater war ein Chemiker. Und Mama war sehr so romantisch, Klavier gespielt. Wir hatten ein Dienstmädchen, ein schönes Haus, Garten, einen Hund und einen Papagei. Und alles war so ganz normal. Und Sonntag habe ich mir im Jahre 38, ich war 8 Jahre, in der Eisdiele ein Eis kaufen wollte, da sah ich an der Tür ein Bild mit einem ganz hässlichen Mann, mit einem Hund auf der Leine und es stand dort Juden und Hunden Eintritt verboten. Also ein ganz komisches Bild und ich bin trotzdem gegangen, habe Eis gekauft, bin nach Hause gekommen, habe gesagt, was für Eis an der Tür. No, von diesem Moment ist für mich die Welt anders geworden. Ob zwar Jahre 38 hat man noch alles so stoisch genommen. Also mein Vater hat gesagt, ja, Deutschland, wenn die Kristallnacht war und man hat die Bücher da verbrannt, hat mein Vater gesagt, ach, das sind doch welche Raudis, das macht nicht das deutsche Volk. Das Volk von Goethe und Schiller wird doch nicht Bücher verbrennen. Das werden die Deutschen nicht leiden. Und dieses Ungeheuer Hitler, der wird ja keine Chance haben in den deutschen Kultur. Naja, und so hat man alles ganz, also es ist passiert, es war im Moment, aber das war jetzt und es wird weggehen. Es wird sich, das kann nicht so sein. Und so ist auf einmal so alles so irgendwie geflogen. Ich konnte auf einmal nicht in die Schule gehen. Jüdische Kinder dürfen nicht in die Schule gehen. Also man hat es auch so irgendwie genommen. Man hat zu Hause gelernt. Die Lehrerin war jüdisch und wir waren 5 Kinder zusammen in jedem Haus immer anderswo mit Schokolade und Himbeersaft haben wir gelernt, alles Mögliche, Napoleon, Aristoteles. Es war ganz unterhaltsam und wir haben uns nicht beschwert. Es wird nicht lange dauern und wir werden wieder in die Schule kommen, also es kann doch nicht lange dauern, solche Sachen. Ja, und dann auf einmal war der gelbe Stern, haben wir den gelben Stern angenäht. Ich sehe noch heute meine Mama, wie sie auf meine alle Hemdchen und alles, noch nicht Hemdchen, Kleider, den gelben Stern, einen habe ich sogar noch aufgehoben. Und also auch das hat man irgendwie. Die Gesellschaft damals, die Generation meines Vaters, die waren so überzeugt, wir sind doch anständige Leute, sind doch die dritte Generation, oder wir sind da geboren. Mein Großvater hatte eine große Schuhfabrik, mein anderer Großvater hatte eine große Fischkonservenfabrik, so etwas Ähnliches. Also wir alle waren ganz produktive Menschen und was kann uns passieren?
Dein Vater hat eine Erfindung gemacht?
Ja, mein Vater war mit Bakalit beschäftigt. Das ist so etwas wie heute. Also sag du das in deinen schönen Deutsch.
Bakalit, wer kann sich noch erinnern? Die alten Telefone, so ein Kunstharzstoff, so ein harter Kunststoff hat ihr Vater erfunden.
Ja. Und Ja, und man war so stoisch zu der ganzen Geschichte. Ja, man hat, ich erinnere mich noch heute an Hitlers Geschrei im Radio, dass er wird, es ist das Ende der jüdischen Intelligenz und der Herrschaft. Ich weiß, alle haben gelacht. Also das ist doch unmöglich, so verrückt dieser Mensch. Naja. So ist es gegangen. Und auch, man war, Tschechoslowakei war auch militärisch irgendwie vorbereitet. Und da ist doch auch das Unglück von München. Man hat Tschechoslowakei total verraten damals. Und Hitler ist einmarschiert, ohne sich bemühen. Im Jahre 1941, also zuerst hat man uns die Villa, das Haus weggenommen. Ist ein Auto gekommen, zwei SS-Leute drinnen, haben gesagt, dass binnen 24 Stunden mussten wir heraus aus der Villa in eine Wohnung, was für Juden bestimmt war. Und das hat man auch irgendwie, ich erinnere mich, mein Vater hat gesagt, macht nichts. Wir haben uns weggenommen, das Radio, das Auto, meine Schlittschuhe, also alles, was alle no, Ohrringe oder Gold, alles musste man abgeben. Mein Vater hat gesagt, wir werden wieder arbeiten, der Krieg, der Hitler wird krepieren und wir werden weiterleben und alles wird in Ordnung sein und so weiter. 41 im Dezember hat man bei uns bei der Tür geklopft und man hat uns gebracht, dass wir binnen 24 Stunden verlassen müssen, die Wohnung. Ich bin nicht sicher, ob 20 oder 50 Kilo, das weißt du vielleicht, was wir mitnehmen konnten. Es war ein Koffer, was man mitnehmen konnte und Mama hat mir gesagt, ich soll mir geben meine Sachen, was ich gern anziehe und meine Spielzeuge und dann haben wir noch die Hälfte davon genommen. Und den nächsten Tag hat man die Wohnung zugesperrt und mit dem Koffer weg. Und da ist ein Moment, je älter ich bin, desto mehr verstehe ich also oder verstehe ich nicht. Man geht von zu Hause weg, man weiß nicht wohin, man ist 11 Jahre alt und da sind meine Bücher und mein Bett und alles. Mein Leben und ich gehe wohin? Warum? 6 Uhr in der Früh müssen wir weggehen. Man dürfte schon nicht mehr mit der Straßenbahn fahren. Und man hat sich zu Fuß, also diese Demütigung, und das waren Leute, das waren ältere Leute, das war schrecklich. Aber ich habe das damals irgendwie so nicht mitgenommen. Ich war auch schrecklich angezogen, weil Mama hat mir gegeben 2 Paar Pullover, 2 Paar Strümpfe, 2 Paar Häschen, alles doppelt, weil es waren so wenig Sachen, was man sich mitnehmen konnte, dass man alles an sich irgendwie genommen hat. Also das Weggehen von zu Hause, das verstehe ich heute vielleicht mehr als damals.
Haben deine Eltern da irgendetwas schon geahnt?
Nein, man war überzeugt, man geht in ein Ghetto. Also Theresienstadt ist eine 60 Kilometer von Prag entfernte Festung. Die wurde für Maria Theresie gebaut. Josef II. Hat sie gebaut als Maria Theresie für das Militär. Und es hat sich sehr gut geeignet. Dort waren Kasernen. Und diese Kasernen haben sich gut geeignet für ein Ghetto. Also haben das. Und was war das in diesem Ghetto, als wir angekommen sind? Das Erste, was man gemacht hat, dass man hat Männer und Frauen geteilt. Männer rechts, Frauen links. Und das war schrecklich. Das einmal war der Vater weg und es war so ein Chaos. Es war schrecklich kalt, schrecklich kalt. 20 Untergrad, das habe ich damals nicht gewusst, aber das weiß man heute, was das war für ein grässlicher Tag. Und man hat uns in die Kaserne reingeführt, nichts, ohne Bett, ohne ein Strohsack war dort und unser Koffer. Und jetzt hat man gewartet, was, wo. Aber mit uns waren enorm bekannte Leute in Europa. Zum Beispiel die Schwester von Franz Kafka, Verwandte von Einstein, Verwandte von Freud. verschiedene Professoren, Philosophen, Schauspieler. Es war eine Elite von einer Gesellschaft. Und die Deutschen konnten sich nicht leisten, also so die Leute. Und die Leute haben auch nicht gesagt, was wollt ihr mit uns? Was soll das? Und da hat sich Theresienstadt entwickelt als ein Ghetto. Nicht so wie Krakau oder in Poland, sondern es war ein Judenältester, der hat geheißen Jakob Edelstein. Und das war so wie eine Selbstregierung. Was bekommen hat die Regel von der Kommandatur, die hat gesagt jeden Tag, also was man darf und was man nicht darf. Aber man konnte Theresienstadt irgendwie überleben, wenn man eben ein bisschen Glück hatte und nicht Typhus bekommen hat oder etwas. Man hat nicht gemordet. Es war kein Vernichtungslager. Und schnell haben sich dass es ein Judenrat war, war da Freizeitgestaltung und wir Kinder haben gearbeitet, zum Beispiel im Garten, weil Theresienstadt ist eine Mulde und ringsherum sind hohe Wellen und dort ist sehr guter Boden und auf diesem Boden haben wir Gemüse gepflanzt und wir Kinder haben dort gearbeitet, lernen dürften wir nicht und so haben uns die ältere Kinder, was so unsere Betreuer waren, erzählt über Napoleon und über Aristoteles und Plato und wir haben gespielt zum Beispiel solche ruhige Post, also jemand hat gesagt Budapest und da musste man sagen Dunaj, was für, wir haben gelernt auf verschiedene Weisen ganz unglaubliche Sachen, was bis heute mich begleiten, uns alle, was wir in Theresienstadt waren, wir hatten doch keine richtige Schule, lange, wir waren in der dritten Klasse und schon konnten wir nicht mehr in die Schule gehen und seitdem haben wir keine so richtige Schulen genossen. Und ja, und das ist so gegangen. Und nein, es waren wunderbare Schauspieler in Theresienstadt. So hat man, haben die Deutschen auch, sie waren interessiert. Es soll irgendein, es war ein enormes intellektuelles Leben in Theresienstadt. Es waren fabelhafte Vorträge und nach der Arbeit, so um 6, hat man angefangen auf den Boden singen oder die verkaufte Braut habe ich in Theresienstadt gesehen. Man hat Mozart gespielt, also alles Mögliche und die Deutschen waren interessiert und haben das so gelassen und der Geist in Theresienstadt war der Winner, der Geist. Man hat gewusst, okay, wir werden das überstehen, der Krieg wird doch auskommen und wir Kinder haben uns so mit Gott haben wir gesprochen. Lieber Gott, wenn du siehst, was uns passiert, also warum machst du nicht? Warum machst du nichts? Also es waren Kinder, die waren mehr religiös. Da haben sie gesagt, ja, der liebe Gott will sehen, wie lange wir menschlich aushalten können. Und wenn es am schlimmsten sein wird, wird er sicher etwas machen. So haben wir immer gesagt, lieber Gott, ist es nicht schon genug schlimm? Willst du schon nicht mehr etwas machen? Aber der Glaube ist wirklich nicht verloren gegangen. Und immer haben wir so gefragt, warum?
Du hast in Theresienstadt Adolf Eichmann gesehen.
Ja, ich bin mit meiner Freundin von der Arbeit gegangen, auf einer Seite von der Straße und auf der anderen Seite haben wir auf einmal Eichmann gesehen am Pferd. Und ein kleiner Junge ist irgendwie auch gegangen dort auf seiner Seite, also bei ihm, er hat ihn gesehen. Und er hat ihm gesagt, halt, und ist von dem Pferd herunter. Und hat etwas mit ihm gesprochen, was wir nicht am Anfang verstanden, weil wir waren nicht so nah, aber wir haben gesehen, er hat ihm ein Bonbon gegeben, hat ihm gestreichelt und was wir gehört haben, schade Junge, du bist ein Jude. Der Junge war blond, klein, süß, lieb, aber er war ein Jude, keine Chance.
Wie lange warst du in Theresienstadt?
Vom Dezember 41 bis Oktober 44.
Und deinen Vater, hast du den dort noch mal gesehen?
Ja, nachher ist mein Vater, also die Männer, man konnte sich zusammen am Abend treffen und mein Vater hat gearbeitet in der Magdeburger Kaserne, war zuständig für die Proviantur. Meine Mutter hat gearbeitet in der Putzkolonne, also man hat Theresienstadt reingemacht und ich war im Garten. Ich habe gelernt, alle mögliche Gemüse und so weiter. Und ja, und wir haben das genossen, also die Arbeit. Wir haben gelebt in ständiger Hoffnung. Und da die Deutschen interessiert waren, nicht zu zeigen, also oder zu zeigen, dass es den Juden gut geht, haben sie auch eingeladen, das Rote Kreuz. Das war im Juli 1943. Und ich habe vergessen den Namen, was gekommen ist. Damals war der Theresienstadt Obersturmbartführer Rahm. Und ein paar Kinder haben bekommen Brot mit Sardinen. Und da sind sie gestanden auf verschiedenen Quellen in der Straße und mit dem Brot in der Hand. Und als die Leute Rahm mit den Schweizer Leuten vorbeigegangen sind, müssten sie sagen: Onkel Rahm, schon wieder Sardinen, also eine Liege, total. Und die Kinder in Israel, israelische Kinder sind anders, die sagen: Warum habt ihr nicht gesagt, dass es nicht wahr ist, das ist doch alles eine Liege. Ja, in Israel denken die Kinder anders, das ist doch, warum nicht? Naja, ist schwer zu erzählen, was möchte passieren? Deutsches Kreuz hat ja gewusst, es ist eine Lüge. Aber es war politisch korrekt, das zu glauben. Die Kinder möchte man umbringen mit den Eltern und mit 100 anderen Leuten. Was man möchte sagen, das ist die Strafe dafür. Also man hat gewusst, man wird nichts gewinnen damit. Das ist so schwer, den israelischen Kind zu erklären. Aber das gibt ihnen auch Kraft.
Und dein Vater, der wurde dann nach Auschwitz deportiert, kannst du dich erinnern?
Im 44 ist Typhus ausgebrochen in Theresienstadt und die Deutschen haben gesagt, es muss ein neues Ghetto gebaut werden und alle Männer zwischen 18 und 45, so glaube ich, sind weg von Theresienstadt gegangen, um ein neues Ghetto zu bauen. Und wir Frauen konnten uns freiwillig melden, nach 10 Tagen circa, das Ghetto, die haben proklamiert, das Ghetto ist fertig und wir können also zusammen wieder. Also jeder hat sich selbstverständlich freiwillig gemeldet, um wieder zusammen sein.
Es war eine Lüge.
Na sicher, so sind wir 3 Tage gefahren. Mit einem Zug, was war kein Viehzug, sondern normaler Zug, aber die Fenster waren zugeschlagen mit Holz. Und nach 3 Tagen ist der Zug stehen geblieben und meine Mutter hat noch so zwischen den Holz, sind solche, man konnte gucken heraus und sie guckt heraus und sagt: Wow, da bleiben wir nicht, das ist doch irgendein, da sind solche Verbrecher, lauter Hunde und so komische Menschen in Pyjama. No, und in diesem Moment hat sich die Tür aufgemacht und die komischen Menschen und die Hunde sind herein. Ein Chaos, ein unglaublicher Chaos, ein Geschrei und das Bellen und die Luft war so schwer, so war es nicht nur warm, süß irgendwie, wenn man Menschen verbrennt, das ist schrecklich, das ist ein schrecklicher Geruch. Wir haben nicht gewusst, wo wir sind, was ist das? Wo sind wir angekommen? Und das ist so ein Schock, dass man sich überhaupt, ich konnte mich lange Jahre überhaupt nicht erinnern, was war, wieso. Wie habe ich das überstanden? Also man geht von dem Waggon herunter, auf einmal ist eine Bekannte noch von Theresienstadt gekommen, die hat irgendeine Ordnung dort gemacht und hat mich von der Mama so weggerissen und hat gesagt, wenn man dich fragt, wie alt du bist, sagt 18. Und da habe ich mich noch so, warum? Ja, aber langsam habe ich Dr. Mengele gesehen, ich habe nicht gewusst, was er will mit diesem Stock hin. Aber ich habe auch gesehen, wie Leute mit Babys kommen und wie er schön spricht. Also das Baby, lass da, es wird sein in Säugling. Und du kannst, also die Mütter haben die Kinder weggegeben. Und man hat sie genommen, ist irgendwo mit ihnen gegangen. Das war einmal, das habe ich einmal gesehen, dass man die Babys genommen hat und man hat sie irgendwo zur Seite gebracht. Und als wir weitergingen, ich erzähle das nicht immer, aber das ist mir jetzt so eingefallen, weil man hat sie irgendwie begossen mit Petroleum, mit Benzin und man hat das Ganze angezündet. Man hat gesehen nachher eine große Flamme. Und warum weiß ich, dass es wirklich war? Weil in Ashkelon war ein Arzt, Dr. Lavie, und die haben so ein Baby verloren. Also die hat das bestätigt, dass es war. Und ich habe das lange nicht so wahrgenommen, weil man hat auch viele Frauen, die wollten nicht das Kind weggeben, sind sie mit dem Kind in Gas gegangen. Und diese Frauen, was das Kind weggegeben haben und nachher gesehen, was passiert war, sind in den Draht gegangen. Es war ein elektrischer Draht und sind, also es waren schreckliche Bilder, die ich irgendwie, ich habe sie nicht vergessen, aber mein ganzes Leben, man kann doch nicht mit diesen Bildern leben. Heutzutage sage ich es, wenn ich schon da bin und ich bin alt und es ist mir egal, mein ganzes Leben ist gelebt. Jeder Tag ist ein Geschenk und man soll diese Grausamkeit. Dann hat man uns geführt in so einen Saal, wo Tuschen waren, also Wasser ist herausgekommen. Man musste sich nackt ausziehen, das Haar wurde weggeschört und das Wasser ist gekommen, heiß und kalt, kalt und heiß, heiß und kalt. Und man war so dicht nebeneinander. Man konnte sich nirgends, es war schrecklich heiß und es war schrecklich kalt. Und man muss stehen, man muss es aushalten. Also das haben wir ausgehalten und dann hat man uns zugeschmissen, verschiedene Haare. Also wir haben nicht diese gestreifte Kleider bekommen, weil ich weiß nicht warum. So, man hat uns, ich habe bekommen ein blaues Kleid, das war mir enorm groß und Mama hat das so um mich gewickelt. Keine Strümpfe, keine Hosen, kein Hemdchen, nichts. Das nasse Kleid, es war nass. Und Schuhe waren keine Schuhe, es waren solche wie in Holland. Man trägt solche
Holzschuhe,
ja. No, ich habe bekommen solche große, wie mein Fuß war vielleicht 35, wie solche 40, enorm. Und der Boden in Auschwitz, wenn es so feucht ist, das heißt Chemar. Das ist so ein Boden,
Erdboden.
Der schmierig wird. Also alles.
Lehm.
Ja. Und also die Schuhe sind immer so geblieben. Wir sind gekommen in die.
Vielleicht dazu sagen, das waren Baracken. Wer von euch war schon mal in Auschwitz-Birkenau? Dann habt ihr vielleicht gesehen, das waren Baracken, die waren konzipiert für 200 Pferde oder 150 Pferde und da hat man dann 1100 Menschen reingepfercht.
Ja. Man konnte nicht liegen, man konnte nicht stehen, man konnte überhaupt nichts. Man hat uns gezählt den ganzen Tag, dreimal im Tag oder viermal im Tag. So. Um 3 Uhr in der Früh hat man angefangen uns zu zählen. Zählappell draußen. Stehen und stehen und stehen und stehen und man zählt und man zählt und man zählt. Ohne Ende. Nichts anderes hat man gemacht als gezählt.
War deine Mutter da noch bei dir?
Ja, sicher.
Aber dein Vater?
Nein, der war schon nicht mehr mit uns. Und am Abend so, wenn man schon in der Baracke war, konnte man sich nicht hinlegen. Man hat gelegen, gesessen. Es haben sich solche verschiedene Gruppen. Und da hat eine Frau angefangen zu kochen, zu erzählen, was wir essen werden, wenn wir nach Hause kommen. Und was sie hat gekocht an diesem Tag und zu diesem. Sie hat ganz einfach angefangen zu sprechen, zu kochen. Und auf einmal war da ein Geruch von diesem, was sie erzählt hat. Also das ist so etwas Heldenhaftes. Das hat uns so, also mich, ich erinnere mich daran, sie hat gekocht Wurstgulasch und bei uns zu Hause hat man auch Wurstgulasch gekocht und auf einmal habe ich gefühlt, dass der Geruch von der Wurst und die Zwiebel und die warme Küche und damit bin ich eingeschlafen, wunderbar. Und seitdem, ist jeden Abend hat jemand etwas gekocht. Man hat gar nichts gegessen. Ja, es
Was war habt ihr zu essen bekommen? Was gab es zu essen?
In der Früh gab es irgendein grünes Wasser, das sollte Kaffee sein. Ja, aber man hat es gegessen, getrunken. Und am Abend, also den ganzen Tag nichts. Einmal im Tag haben wir bekommen so ein Stückchen Brot wie da dieses Loch. Ja, so irgendwie. Und das haben sich Leute aufgehoben. Also man hat nicht alles, ich habe immer alles auf einmal aufgegessen, aber es waren Leute, die haben jetzt die Hälfte und dann die Hälfte und dann haben sie das verloren oder jemand hat es ihnen gestohlen. Weil man hat auch gestohlen in dieser Situation. Man sieht auch, wer waren die Aufseher dort in Auschwitz? Das waren Frauen, also bei uns in Frauenlager, welche man vom Gefängnis herausgelassen hatte in Polen, in Deutschland und ich weiß nicht wo was, aber die haben am meisten Ungarisch gebrüllt auf uns. Ich habe fantastisch Ungarisch gelernt in Auschwitz, also eine Sprache. Und die waren, das waren Diebinnen, Mörderinnen, Huren. Das waren ganz einfach Kriminelle, die sich ausgelebt haben in Auschwitz mit aller Brutalität, was nur sein kann, auf uns. Und auf einmal waren sie ja sehr wichtig und sehr geschätzt von der SS-Mannschaft und von allem. Das war unmenschlich.
Wie lange warst du in Auschwitz?
Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube, 3 oder 4 Wochen. Dann ist wieder gekommen Mengele und wieder war eine Selektion. Man hat so nackt rumgetanzt. Und wir wurden ausgewählt für eine, nach Großrussland wurden wir geschickt und haben andere Kleider bekommen, ein bisschen besser. Ja, aber ich habe 2 linke Schuhe bekommen. Wir haben bessere Schuhe bekommen damals und ich habe 2 linke bekommen. Und wie man in Auschwitz heute sieht, diese mit Schuhen, also sind wir so vorbeigegangen, wollte ich mir einen anderen herausziehen. Ja, man hatte auch bekommen vielleicht einen Stiefel und einen Sandalen, das war ganz egal. Und als ich so vorbeiging und wollte das so ausziehen, hat ein Soldat, was dort die Schuhe betreut hat, gesehen und mit dem Kolben hat er so in meinen und hat mir 2 Zähne so abtransportiert, ja. Naja, und die 2 linke Schuhe sind geblieben und wir sind nach Großrosen gekommen. Das war, wir sind lange zu Fuß gegangen, dann sind wir ein Stückchen mit der Bahn gefahren und ich weiß, wir sind in Gleiwitz ausgestiegen und es hat so gerochen, so schrecklich nach Kohle. Leute konnten nicht atmen, man war direkt, ich weiß nicht, was das war. Aber dann sind wir zu Fuß gegangen und Großrosen hat viele Lager gehabt. Und dieses Lager war im Wald und es waren nur so 3 große Scheunen, aber enorm große Scheunen. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Niemand hat mir gesagt nach dem Krieg. Aber am Tor, bevor wir gekommen sind, stand eine ganz dicke SS-Frau mit solcher Spritze, mit Nadel. Und jeder, was gekommen ist, was durchgegangen ist, musste den Ärmel hochgeben. Und man hat irgendwelche Spritze bekommen. Mit einer Nadel. Alle. Mit einer Nadel. Am nächsten Tag war ich so, mit Fieber, Eiter, tot. Kein Arzt, also ja, Ärzte waren, in den Transport waren Ärztinnen selbstverständlich, aber keine Medikamente, nichts. Man hat mich dort in die Küche genommen, mit heißem Wasser gereinigt, mit Küchenmesser aufgemacht, Eiter heraus und alles. Ich kann mich nicht so ganz erinnern. Ich weiß, ich habe eine Woche irgendwie geschlafen, dann bin ich aufgewacht, war gesund, alles war in Ordnung. Ohne Antibiotika, ohne nichts. Die Narbe habe ich bis heute, Gott sei Dank. Sonst möchte ich nicht glauben, dass überhaupt so etwas fehlt. Und da war wieder ein Zellappell und ich hatte ja keine Schuhe, bin ich in dieser Kälte, im Schnee, barfuß dort gestanden. Und da sage ich immer den Kindern da in Deutschland, nicht alle Deutsche waren Mörder. Es waren Deutsche, es waren Mitläufer, es waren aber Deutsche, die eben mitgegangen, mitgefangen. Und dieser Lagerkommandant hat gesehen, dass ich ein Kind bin. Da ist er zu mir gekommen nach dem Zählappell, hat gesagt, du Zägling? Ich habe nicht gewusst, was das heißt, ein Zägling. So genickt, sagte, geh dort, da, dort, in das Häuschen. Dort war ein Holzhäuschen. Und ich bin hingegangen und dort habe ich ein Mädchen getroffen, die war 3 Jahre älter als ich und hat nur Ungarisch gesprochen. Also von der habe ich Ungarisch gelernt. Und die hat gesagt, das ist die Wohnung von dem Kommandant und wir müssen das reinhalten. Also, und dort war auch ein kleiner Kamin, also ein kleiner Ofen mit heißem Wasser. Und da konnten wir so, haben wir uns Tee gemacht, aber nicht Tee, nur das heiße Wasser getrunken. Und sie war sehr herzig, sehr brav. Ich habe bald verstanden, was sie will. Und der Kommandant ist dann später gekommen und hat mir ein paar Schuhe gebracht. Und damit hat er ein bisschen etwas für meine Rettung gemacht. Und die ganze Zeit haben wir dort aufgeräumt und 27. Jänner, also jetzt, zu dieser Zeit, haben wir gehört, ein Getosse und Flugzeuge und die Frauen haben gesagt, Amerikaner, Amerikaner, also der Krieg ist aus. Und wirklich in der Früh sind gekommen Jeeps und Autos. Ja, der Krieg ist aus, alle sind aufgewacht vom Tod. Nein, aber es waren flotte SS-Leute und Hunde, ohne Ende Hunde. Dieses Hau-Hau, dieses schrecklich, alle haben sich an uns so gestürzt. In 15 Minuten war der ganze Lager evakuiert. Wir waren damals noch 1700, glaube ich, dort. Und der Todesmarsch, also das haben wir nicht gewusst. Jeden Tag sind wir marschiert, so circa 30 Kilometer. Bei Nacht, manchmal hat man uns in eine Scheune bei irgendeinem Bauer gesteckt. Essen so gut wie nichts, manchmal eine Kartoffel, manchmal ein bisschen so irgendeinen Kaffee, aber kein Essen richtig. Oft hat man uns gelassen draußen in der Kälte, auf der Wiese, auf der Straße, am Rand irgendwo. Und da sage ich auch immer den Kindern in Israel, wisst ihr, es gibt verschiedene Heldentaten. Und meine Mama hat mir immer die schönste Märchen erzählt, wenn wir so in der Kälte und hungrig irgendwo saßen, weil Einschlafen war Todesurteil. Wenn man einschläft mit 20 Grad unter Null, ist man tot in der Früh. Und Mama hat mir erzählt, was wir machen werden, wenn wir zuhause nach Hause kommen. Wir werden gehen zum Zahnarzt und dieses Kleid und jene und das werden wir kochen und dorthin werden wir gehen und der Papa wird kommen. Also sie hat mich herausgezogen von dieser Wirklichkeit, ob zwar sie alleine war 40 Jahre alt. Heute, wenn meine Kinder 40 Jahre alt sind, waren sie klein für mich. Also das ist auch eine Heldentat. Und da sage ich immer, der Geist ist der Winner, nicht immer der Kilometer.
Du hast ein Buch geschrieben, das heißt, mich hat man vergessen. Ja.
Und weiter sind wir so gegangen. 700 Kilometer sind wir gegangen. Und meine Mutter ist gestorben am 17. April in Falkenau. Das war schon fast auf der tschechischen Grenze. Und den nächsten Tag bin ich noch marschiert. Da waren wir schon ganz wenig. Von den 1700 waren 250 Frauen noch. Und diese Nacht hat man uns in eine Scheune gebracht. Und dort ich war schon dreiviertel tot. Ich war 20 Kilo gewogen und habe mich in einer Ecke so eingegraben. Entweder stand dort eine Kuh, ich weiß nicht genau, oder hat sie dort gestanden und war schon nicht mehr dort. Auf jeden Fall, es war warm, es hat gestunken, aber es war warm und niemand hat sich in diese Ecke so, weil Leute sind so, wenn sie in Enge sind, sie raufen auch und sie machen, es ist ein Chaos und in dieser Ecke war Ruhe.
Kuhmist, es war Kuhmist.
Kuhmist. Und da bin ich so herein und ich weiß nicht, wie lange ich dort war, aber als ich aufwachte, war ich allein. Alle sind weg. Und ich bin allein. Und ein polnischer Junge, so circa 18, 20, war neben mir und hat so gemacht. Er probiert, ob ich lebe, ob es da macht, tschuk, tschuk, also ob ich. Und da hat er angefangen, Polnisch auf mich zu sprechen. Ja, Tschechisch, Polnisch, man versteht. Und hat mir gebracht eine Riebe, damals eine weiße Riebe, da waren solche ganze Horden von Rieben, das gibt man den Kühen oder so, hatte sie schön geschält und hatte sie so, also ich hatte ja keine Zähne, konnte das nicht essen irgendwo da, hatte gesagt, du musst weg, du, man wird sich da erschießen, na gut, ich gehe weg. Er war auch alleine so ein armer Schlucker dort, auch ein junger Junge. Ich bin herausgegangen und ich war dort, das war ein Gut in der Mitte von nichts. Also es war ein Feld, Felder waren ringsherum.
Der Kuhmist hat dich gerettet, die Hunde.
Ja, nachher, ja, und ich habe gesehen, da ist, der Kuhmist hat mich gerettet, weil die Deutschen haben ja immer gezählt, immer haben sie uns gezählt, ständig. Und wenn das nicht stamm, also die Hunde haben auch eine gute Arbeit geleistet und die Hunde konnten mich nicht riechen, weil ich war nicht auf den Kuhgestank. Ja, schrecklich. Ich habe es nachher gesehen, alle meine also ich bin herausgegangen und am Weg gegangen und nicht gewusst, wohin, was. Ich war doch schon nicht mehr am Leben. War müde, habe mich hingelegt dort irgendwo bei den Schienen, habe eingeschlafen und auf einmal habe ich aufgewacht mit schrecklichen, dass mich jemand so anguckt und da ist ein deutscher Soldat, ein junger Bursche neben mir gestanden und sagt, was machst du da, was bist du, von wo bist du gekommen? Da habe ich ihm erzählt. Er war überzeugt, ich bin verrückt. Und er hat sich neben mir gesetzt und hat mir ein bisschen vom Kaffee, hatte seinen Kanister hat er gehabt mit Kaffee und Brot. Und er hat gesagt, ich bin ein Deserteur, der Krieg ist aus und ich will die Uniform ausziehen und bei einem Bauer irgendwo Arbeit finden. Und so hat er mir gesagt, es ist der 20. April. Und hat mir alles Gute gewünscht und ist gegangen. Und ich bin geblieben mit Bauchschmerzen, weil dieser Kaffee und Zucker und Milch, nach all diesen Jahren, ich habe gemeint, ich werde sterben, was Hitler nicht gemacht hat und dass er Auschwitz und alles, wird der Kaffee machen. Ich war total, also dieser Durchfall, unglaublich. Und da bin ich weitergegangen, habe auf einmal sind von den Wald, es war so ein, also nichts, da war nur alles Felder und ein bisschen Wald. Und von den Wald sind auf einmal drei Jungs gekommen und haben mich gesehen, haben gesagt, guck, eine Tote geht spazieren. Und Tschechisch. Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht tot und ich kann auch Tschechisch. Ich war so froh, dass ich Tschechisch höre. Und dann haben sie mich auch angeguckt und von wo komme ich und was komme ich? Haben auch gemeint, ich bin verrückt. Das ist doch nicht normal. Da haben sie mir gesagt, dass da ist schon hinter einem kleinen Fluss ist schon ein tschechisches Dorf. Das heißt Postřekov. Und sie werden mir helfen, sie wohnen dort und ich soll mit ihnen kommen. Aber ich konnte nicht gehen. Ich bin gegangen und gekrochen und ich kann es überhaupt nicht sagen, wie ich mich. Ja, da haben sie gesagt, du musst da und du wirst, komm zu uns und wir werden helfen. Okay, sind weggegangen und ich bin so irgendwie gegangen, wie sie mir gesagt haben, zu dem Fluss und auf einmal höre ich, halt! Und ein Soldat steht neben mir, die haben dort, das war noch die Grenze und die waren noch dort, die haben gehittet, er kommt und halt, was machst du da? Habe ich gesagt, ich bin verloren gegangen. Ich habe ja Deutsch gesprochen, gut. Da nimmt er das Gewehr und ich höre, ja, da kommt in der Sekunde ein anderer junger Soldat hinter ihm und nimmt ihm so die Hand nach hinten, sagt, lass sie gehen, die krepiert von allein. Schade um die Kugel, ich höre sie bis heute. Naja, wegen der Kugel sind heute in Israel 16 Urenkel, 9 Enkel. Ja, das kommt zum Schluss.
Eva, ja, es gibt, du hast viele Wunder erlebt.
Ja, viele gute Sachen habe ich erlebt. Also ich bin zu dem Fluss gekommen und also sie haben mich gehen gelassen, aber dort bin ich ohnmächtig geworden und seitdem weiß ich überhaupt nichts. Nur bei dem Fluss war eine Bauerin, die hat Wäsche gewaschen. Damals waren keine Waschmaschinen und so weiter. Und sie hat gesehen, irgendeine Person, da ist sie nach Hause gelaufen, hat den Mann gebracht und haben geguckt, wer diese Person, was das ist, haben mich genommen nach Hause, aber das habe ich alles nicht gewusst. Und ich bin aufgewacht nachher in einem reinen Bett und ich habe gehört, ich konnte nicht sprechen, überhaupt nicht. Ein paar Tage konnte ich überhaupt nicht sprechen, aber ich habe alles gehört. Und die haben gesagt, die braucht einen Arzt. Wir müssen, aber der Arzt war ein Tscheche, nur von Zeit zu Zeit hat er gern getrunken und war aber auch befreundet mit der deutschen Militär dort, was noch in dem Dorf war. Haben sie gesagt, nein, keinen Arzt, wir holen die Hebamme. Ist die Hebamme gekommen, hat gesagt, sie ist in Ordnung, aber ich bin geflossen. Ich war zerflossen. Und da hat sie mir Milch gebracht von einer, was ein Baby hatte, ja, nach der Geburt. Und haben eine Woche nur Muttermilch in mich geschüttet. Mhm. Ja, also diese Leute haben in Yad Vashem nachher bekommen.
Ich glaube, die Zeit ist schon
vorbei. Ja, die Zeit ist schon vorbei.
Aber
Overtime arbeitet ihr mit mir.
Vielleicht darf ich euch einladen für morgen Abend. Wir haben an der Synagoge um 18 Uhr eine Kranzniederlegung. Das machen wir deswegen, um auch zu zeigen, dass wir solidarisch sind mit unseren jüdischen Freunden hier in Deutschland. Und ich glaube, das wäre eine große Ermutigung, wenn ihr alle morgen dabei wärt. Wir marschieren dann hier einen tollen Marsch rüber zur Liederhalle. Mit dir.
Nein,
einen schönen Marsch.
Ich habe genug marschiert.
Und da werden wir eine Veranstaltung haben. Da wird Eva dann ihre Geschichte vielleicht auch einen anderen Part erzählen. Aber wir haben morgen Abend ihr Buch. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viel noch übrig sind, aber wir haben gesagt als IZJ, das haben wir auch schon bei den ganzen Schulen gemacht, wir werden der Eva ihr Buch den Schülern schenken. Wir haben noch einen ganzen Schwung übrig. Der, wo rechtzeitig kommt, kriegt ihr Buch morgen geschenkt. Und wenn er nett seid zu der Eva, kriegt er auch noch ein Autogramm von ihr. Wir freuen uns, Eva, dass du heute da bist und ich glaube, wenn man deine Geschichte hört, und wie viele Urenkel hast du jetzt? 18?
16
Urenkel, ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Weil ich schulde es den Leuten, was nicht mehr erzählen können, was eben ermordet wurden. Aber diese Geschichte von mir, das ist nicht nur meine Geschichte, das ist eine Geschichte der ganzen Menschheit, der ganzen Generation, so würde ich sagen, damals. Ja? Und heutzutage, wenn wir unsere Generation, unsere Eier und unsere Babys in Israel zur Welt gebracht haben, in irgendein Nest, wo wir glauben, okay, da können sie ruhig leben und da wird ihnen passieren, was dem passiert, wird auch denen. Denn da wird niemand sagen, du darfst nicht mehr in die Schule gehen, da wird niemand dich bedrohen am Leben. Das Leben ist schwer, aber wir leben gut und alles in Ordnung. Aber wenn man uns wieder nicht, wenn die Politik wieder gegen uns, das ist der Antisemitismus. Heute ist nicht, niemand wird mir sagen, du stinkende Jidin oder so etwas. Aber Israel beschimpft man. Israel ist der beste, der schlechte Geist. Was soll das heutzutage? Warum beschimpft man nicht den Sadat? Warum beschimpft man nicht Bangladesch? Warum beschimpft man nicht andere, wo man mordet, ohne sich überhaupt damit in den Kopf zu brechen. Und wenn sich Israel wehrt, dass man auf ihn schießt oder unsere Soldaten geben das Leben für das Land. Das sind Kinder, wenn sie noch zum Militär gehen. Aber jeder ist stolz und jeder geht, weil er weiß, ich spreche viel im Militär. Und die Soldaten sagen mir, Das ist unsere Waffe. Das ist unsere. Außerdem haben wir auch anderen, aber das ist auch unsere Waffe. Das geht nicht, doch warum ist die Welt so? Also ich glaube, alle Christen, wenn Christus gesagt hat, mach nicht den anderen, und das hat auch ein jüdischer Prophet gesagt, also ich weiß nicht, wer das früher gesagt hat, aber sagen wir zur selben Zeit. Mach nicht den anderen, was du alleine nicht haben willst. Also niemand will doch, man soll das, die eigenen Kinder erschießen. Niemand will zugrunde gehen. Jeder soll leben. Wissen Sie, wenn Sie kommen in Israel in einen Kindergarten, nein, wenn Sie kommen in Gaza in einen Kindergarten und Sie fragen den 5-jährigen Jungen, was willst du sein, wenn du groß bist? Wirst du sagen, ein Schahid. Die Israelis haben uns das Land weggenommen und ich hasse die Israelis. Wenn Sie kommen in Israel und fragen den 5-jährigen Jungen, was willst du sein? Wirst du sagen, ein Astronaut. Aber da beschuldige ich auch die Bücher, was man lernt, die Kinder, die Schulen. Ich kann nicht nach Gaza gehen und den Kindern erzählen. Aber wenn Araber zu uns kommen, sind wir die besten Freunde und die verstehen. Und wir sind nicht, wir haben keinen Groll zu ihnen. Aber im Moment, wo arabische Staaten möchten Israel anerkennen, haben sie das beste Leben bei uns. Weil kommen Sie nach Israel und sehen Sie, wie die Araber leben in Galil. Die haben schöne Wohnungen und wir essen gerne in den Restaurants. Und es gibt auch beste Freundschaft zwischen uns.
Eva, du hast, jetzt, ja, hast uns jetzt eine Einladung ausgesprochen zum Schluss.
Ja.
Vielen Dank. Hier habe ich einen Flyer für eine Reise dieses Jahr. Und was die Erfahrung, die wir immer machen, derjenige, der mal in Israel war, der bekommt einen veränderten Blick, der sieht Israel anders.
Der ist bei mir eingeladen. Und
okay.
Ich sage 6 Millionen Danke.
Eva, ich habe eine Bitte noch. Geh doch bitte zurück nach Israel zu deinen ganzen Freunden, zu deiner Familie und sag, wir lieben euch allen, wir stehen hinter euch.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Eva Erben, Sarah Granitza, Gottfried Bühler und das ganze Team. Ihr dürft einfach gern stehen bleiben. Ich muss mich ja nicht entschuldigen, dass der Gottesdienst jetzt etwas länger ging, oder? Ich werde mich nicht entschuldigen, weil das ist etwas, was ihr vielleicht so nicht mehr sehen und hören werdet. Solche Zeitzeugen, und das bewegt mein Herz und das ist ein besonderer Moment und das nehmen wir mit. Also ganz, ganz herzlichen Dank einfach für das, dass ihr hier wart, und wir nehmen das wirklich mit und das wird in uns nicht nur eine Erinnerung sein, sondern wir werden das dann auch umsetzen, was ihr auch uns mit auf den Weg gegeben habt. Und so, Gott, bitte ich dich, dass du uns jetzt segnest, dass du mit uns gehst, und danke nochmal für diesen besonderen Abend, wo wir so viel hören konnten, so viel mitnehmen konnten. Und Herr, das wollen wir wirklich in unserem Herzen auch bewahren, dieses Yad Vashem, dass das hier auch ein Tag der Erinnerung sein darf für uns und dass wir das mitnehmen in unserem Leben und dass wir auch jetzt auch Zeugen sind. Wir sind keine Zeitzeugen, aber wir sind Zeitzeugen zumindest von heute, was wir hier gesehen haben. Und das möchten wir sein, in unserem Land, und wir möchten den Unterschied machen. Und danke, dass du, Gott, mit uns geht, dass die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen. Amen. Genießt. Thank you.
Thank you.